Willkommen zu BET Energie Weiterdenken, dem Podcast rund um die Zukunft der Energiewelt.
Hier sprechen wir über aktuelle Themen, Trends und Herausforderungen in der Energiewirtschaft.
Ich bin Sebastian.
Und ich bin Lukas. Schön, dass ihr dabei seid.
Wir zeichnen diese Folge Mitte März 2026 auf. Und heute wollen wir uns die Frage stellen, welche Rolle die Finanzwirtschaft für die nachhaltige Transformation von Unternehmen spielt.
So ist es. Und uns interessiert, welche Herausforderungen sich aktuell bei der Finanzierung der Energiewende so stellen.
Genau. Und dafür haben wir uns auch wieder einen tollen Gast eingeladen und freuen uns, dass wir Dr. Andreas Gruber, Chief Sustainability Officer bei der Deutschen Kreditbank in Berlin, in unserem Podcast begrüßen dürfen. Hallo, Herr Gruber.
Hallo, schönen guten Tag und danke für die Einladung.
Wir freuen uns sehr, dass Sie dabei sind. Schön, dass Sie da sind. Legen wir los. Ja, Herr Gruber, eigentlich wollen wir heute ja mit Ihnen über die Finanzierung der Energiewende und nachhaltige Finanzen sprechen. Anfangen müssen wir aber vielleicht kurz ganz woanders. Ich muss nämlich gestehen, ich habe in der Vorbereitung auf diese Folge ein bisschen Hunger bekommen. Ich habe gelesen, dass Sie selbst Bier brauen, Bratwurst machen, Sauerteigbrot, Marmeladen, Chilisauce produzieren. Wie kommt es denn dazu?
Ich wurde geoutet in der Lebensmittelzeitung.
Ja, genau.
Wie es dazu kam, spannende Frage. Das fing eigentlich mit diesem Bierthema an. Also man wird es wahrscheinlich auch in diesem Podcast hören. Da ist ja ein bayerischer Einschlag, sage ich mal. Den werde ich auch nicht überspielen können. Und ich kam dann irgendwie 2008 nach Berlin und musste feststellen, dass das, was ich zu Hause so gerne an Bier getrunken habe, in der Hauptstadt nicht so verfügbar war. Und dann, lange Rede, kurzer Sinn, bin ich irgendwann in das Thema Craft-Bier-Szene eingestiegen. Und meine Frau hatte den strategischen Fehler gemacht, mir so ein Buch zu schenken. Und da war so ein Rezept, wie man selber ein Pale Ale brauen kann, drin. Und das habe ich dann einfach mal versucht. Ja. Das war vor ziemlich genau 10 Jahren und seitdem bin ich diesem Hobby Bierbrauen irgendwie treu geblieben und dann kamen die anderen Sachen so dazu, weil ich eigentlich sehr gerne Lebensmittel selber mache und dann auch Gäste einlade oder sich Gäste selber einladen, die das wissen. So kam es dazu.
Okay, das kenne ich auch noch so ein bisschen aus meiner eigenen Studienzeit in Berlin, wo dann die ersten Bierbrauversuche in der Badewanne abgelaufen sind. So ähnlich war es dann bei Ihnen wahrscheinlich auch.
Ja, in der Küche tatsächlich mit so einem klassischen Einkochautomaten, Glühweinautomaten. Ja, das waren so die ersten Versuche. Und es wurde tatsächlich auch Bier. und seitdem gibt's aber jetzt schon eine größere Anlage. Und was früher Plastik war, ist jetzt Edelstahl. Und was früher mehr so Raten war, ist jetzt Messen. Ja, so ähnlich wie in der Nachhaltigkeit, würde ich sagen.
Also das ist ja ein sehr spannender Einstieg in den Podcast. Und neben all meinen Fragen im Kopf, wie der Prozess war und wie nachhaltig das Ganze ist, stellt sich mir immer noch die Frage, wenn man so nachhaltig interessiert ist, wie landet man denn dann bei einer Bank?
Also Nachhaltigkeit war sicher nicht der Grund, zur DKB zu wechseln. Außerdem gibt es sehr, sehr viele Wege in Banken und es gibt auch sehr, sehr viele Wege in Nachhaltigkeit. Mein Weg ist sicher ein außergewöhnlicherer. Ich komme sehr stark aus dem politischen Bereich. Ich habe Politik studiert, ich habe in Politik promoviert, ich habe ehrenamtlich Politik gemacht, ich war bei einer politischen Unternehmensberatung. Habe mich sehr viel um das Thema Public Affairs, Interessenvertretung gekümmert und das war eigentlich mein Eintrittsticket auch in die DKB im April 2016. Da deutete sich aber schon an, dass zu diesen politischen Themen, die ich für die DKB beobachtet habe und eingeordnet habe, dass da auch schon Sustainable Finance immer größer wird. Das war so ein bisschen, da gab es die High-Level Expert Group auf EU-Ebene, die später dann sich sowas ausgedacht haben wie die Taxonomie. Also man hatte schon kommen sehen, ich habe damals noch nicht kommen sehen, dass es so eine große politische, regulatorische Welle wird. Aber ich habe das Thema für die Bank schon beobachtet und irgendwann gab es dann, wie so häufig in größeren Organisationen, einen Wechsel auf einer Führungskräfteebene und mein damaliger Chef hat gemeint, also irgendwie dieses Thema Nachhaltigkeit, das ist doch auch ein ganz politisches. Das könntest doch du machen, das wird doch ganz gut zu dir passen. Und schwuppsdiwupps war ich sozusagen für das Thema Nachhaltigkeitsmanagement in einer sehr großen Bank zuständig. Und dann habe ich da ja mich ordentlich eingearbeitet, eingelesen, als klassischer Quereinsteiger, muss man sagen, weil ich konnte zu dem Zeitpunkt, glaube ich, SDGs nicht fehlerfrei buchstabieren und musste in sehr kurzer Zeit dann alles lernen, so von Grund auf. Und das hat mir aber sehr viel Spaß gemacht und habe das dann immer leidenschaftlicher betrieben. Und irgendwann gab es dann die Entscheidung, dass ich nur noch Nachhaltigkeit machen soll. Also das war sozusagen mein Weg in das Thema. Der Weg in die Bank war tatsächlich ein ganz anderer.
Okay. Also Ihre Rolle ist ja jetzt aktuell Chief Sustainability Officer. Gibt es dafür eine Stellenbeschreibung quasi? Und wenn ja, was steht da drin? Oder haben Sie quasi diese Stellenbeschreibung nach und nach selber geschaffen? Und was sind dann Ihre Aufgaben?
Nein, es ist ja, in der Bank gibt es für jede Stelle eine Stellenbeschreibung. Also gibt es auch für diese Rolle eine Stellenbeschreibung. Und die war tatsächlich auch Grundlage eines Vorstandsbeschlusses, der diese Funktion erstmalig für die DKB geschaffen hat, im März 2023. Und wir haben das damals, die Vorstände und ich zusammen so formuliert, dass es eigentlich drei so Basisfunktionen gibt für diese Rolle. Und die erste ist, ich soll für die Bank, auch für den Vorstand dieses Thema, was ja immer wieder neue Wendungen nimmt und ein sehr dynamisches Thema ist, irgendwie einsortieren, interpretieren, Rückschlüsse ziehen für die Strategie der Bank. Also ich nenne das gerne so Interpretationsfunktion. Ja, das ist ganz wichtig. Vielleicht im letzten Jahr wichtiger denn je. Da kommen wir wahrscheinlich noch darauf. Die zweite Funktion, und das ist, glaube ich, auch typisch für alle großen Organisationen, die sich mit ESG und Nachhaltigkeit beschäftigen, das ist selten eine einzige Person, die das Thema betreibt, und es ist selten eine Einheit, die dieses Thema betreibt. Also es ist ein klassisches Querschnittsthema, was ganz viele unterschiedliche Personen in einer Organisation anspricht. Und man sieht auch so eine Entwicklung hin von sehr zentralisierten Ansätzen über Projekte hin zu einer stärkeren dezentralen Verankerung des Themas in Organisationen. Und was damit einhergeht, ist natürlich ein sehr vielstimmiger Chor und eine hohe Zahl von internen Stakeholder bei so einem Thema. Und was damit natürlich als Funktion der Rolle relativ schnell kommt, ist sowas wie Steuerung und Koordinierung. Also man muss sozusagen versuchen, diesen Laden zusammenzuhalten, um die regulatorischen Hausaufgaben oder das, was man auch auf einer strategischen Seite erreichen will, tatsächlich auch zu schaffen. Ja, wir reden, um Ihnen ein Beispiel oder eine Zahl zu geben. Wir gehen davon aus, dass bei dem Thema ungefähr von unseren, sage ich mal, knapp 5000 Leuten in der DKB 60 bis 80 irgendwie fast täglich mit dem Thema ESG was zu tun haben. Und es ist dann eben ein sehr großer, ich sage mal, virtueller Bereich oder virtuelles Projekt. Und meine Aufgabe ist es, in solche Bahnen zu lenken, dass am Ende ein gutes Ergebnis rauskommt. Also Steuerung, Koordinierung als zweite Funktion und als drittes, sowohl nach innen, ne, die Kolleginnen und Kollegen für das Thema zu begeistern oder zu stabilisieren oder auch ihnen realistische Einschätzungen zu geben, ist eine Aufgabe. Und zum Zweiten, und da haben Sie mich dann vielleicht auch tatsächlich schon mal gesehen, bei Kundenveranstaltungen, auf ESG-Konferenzen, die nachhaltige Positionierung der Bank nach außen zu tragen. Also ich bin schon ein Stück weit auch Außenminister auf dem Thema. Das ist die dritte Funktion und das, glaube ich, ist in Summe das, was ich so täglich als CSO zu tun habe.
Das heißt auch heute der Podcast, ein kleiner Beitrag für diese dritte Funktion vielleicht. Und als Mensch, der ich selber auch Politikwissenschaft mal studiert habe, kann ich mir vorstellen, dass vielleicht der Hintergrund auch gar nicht so sehr schadet in dem Themenfeld, weil es einfach so sehr interdisziplinär aufgestellt ist. Viele Interdependenzen da vorhanden sind, haben Sie das Gefühl, Sie können da ein bisschen Saft draus ziehen noch aus Ihrer Vergangenheit als Politikwissenschaftler?
Ja, absolut. Also erstmal willkommen hier, Kollege. Wo ich glaube ich ein Stück weit wirklich davon profitiere ist, und das hat man im letzten Jahr gesehen, es waren sehr viele politische Weichenstellungen in die richtige Richtung, in schwierige Richtungen. Und wenn man sich halt viel mit Politik beschäftigt hat, dann ist man vielleicht gar nicht so überrascht, wie Politik in bestimmten Situationen reagiert, wie sich so ein US-amerikanischer Präsident verhält, wie eine EU-Kommission vielleicht im Nachgang sich dazu wiederum verhält. Also man tut sich irgendwie einfacher, das Ganze zu interpretieren. Man kippt vielleicht auch nicht so leicht vor Überraschung oder Entrüstung irgendwie um oder aus den Latschen. Also das gibt mir schon irgendwie so die Mechanismen der Politik und so ein bisschen auch die Psychologie dahinter und warum sagt jemand was und aus welcher Motivation, das hilft extrem bei diesem Thema. Und gleichzeitig ist es auch so, dass alle die ich auch kenne, eigentlich im Kern immer ein Stück weit auch politische Menschen sein müssen, weil hat sehr viel auch mit der Kommunikation des Themas an die Politik heranzutun. Also ich bin ja nicht mehr abgeschnitten von politischen Gesprächen, nur weil ich die frühere Funktion nicht mehr habe. Also man bleibt ja trotzdem auch in Austausch mit politischen Akteuren. Man sendet auch sehr stark auch politische Botschaften, wie es bei dem Thema weitergehen soll. Also so sehr ich früher Interessenvertreter war, so sehr bin ich es heute immer noch und kämpfe sozusagen auch für dieses Thema, auch in Richtung Politik für dieses Thema, vor allem mit Blick auf politische Weichenstellungen, vor allem mit Blick auf politische Rahmenbedingungen, in denen wir oder auch Stadtwerke und insgesamt die Realwirtschaft dieses Thema vorantreiben wollen.
Ja, und neben dem gesellschaftlichen Commitment, was wir, glaube ich, in Deutschland haben, hinsichtlich Klimawandel, Transformation und wo auch, sagen wir mal, die Politik ja Ziele gesetzt hat, die bis 2045 in der aktuellen Zielgebung dem Ganzen auch entgegentreten, hat die DKB selber ja auch ökonomische Interessen, um quasi die Herausforderungen dieser Transformation auch mit Geld zu unterstützen. BT-Berechnungen gehen halt bis 2045 von sowas wie 2,5 Billionen Euro ins Energiesystem aus, plus minus ein paar hundert Milliarden. Wie nehmen Sie quasi diesen Bedarf an Geld in einen Sektor wahr? Und ist das für die DKB einzig oder allein Chance? Oder ist es vielleicht auch ein Stück weit Klumpenrisiko an irgendeiner Stelle, dass Sie jetzt so viele Stadtwerke auf diesem einen Thema unterstützen und es dann vielleicht doch gar nicht so kommt? Wie sehen Sie die Perspektive?
Ja, sicher eine sehr spannende Frage. Wie nehme ich das wahr? Erstmal nehme ich es als gigantische Chance wahr und bei den ganz vielen Veranstaltungen, auf denen ich auch spreche oder auf Kundenveranstaltungen, da mache ich ehrlicherweise auch nie einen Hehl daraus. Es gab in der Anfangszeit dieses ganzen Thema Sustainable Finance, ESG, Nachhaltigkeit schon den ein oder anderen Vertreter, der entweder sehr klar oder auch mal hinter vorgehaltener Hand gesagt hat, jetzt haben wir endlich mal auf der Bankenseite ein Thema gefunden, wo wir nach der Finanzmarktkrise der Welt nochmal zeigen können, dass wir doch die Guten sind. Also so eine Art moralische Überhöhung. Und das fand ich damals schon schräg, das finde ich heute immer noch schräg. Denn Sie haben die Zahlen angesprochen. Diese nachhaltige Transformation ist in erster Linie eins, und zwar teuer. Und teuer ist jetzt, sage ich mal, auf der Bankenseite nicht unbedingt die schlechteste Nachricht, im Gegenteil. Ne? Wenn der Finanzbedarf hoch ist, und das ist ja zweifelsohne, Ihre Zahl kann ich sehr gut nachvollziehen, die deckt sich mit vielen anderen Studienergebnissen. McKinsey hat mal 6 Billionen geschätzt insgesamt für Deutschland klimaneutral. Also insofern passt die Zahl ganz gut. Und diese enormen Summen zeigen einfach, das wird sozusagen der Staat nicht bezahlen können. Das haben die Stadtwerke nicht auf der hohen Kante liegen. Das wird sehr, sehr viel Fremdkapital brauchen. Das geben die Banken. Und daher ist es für die Banken natürlich eine unfassbare große Chance und eine Business-Opportunität. Und das darf man auch nicht verhehlen. Ja, ein Großteil, dass Banken so sehr sich mit diesem Thema beschäftigen, liegt eben nicht nur an der Regulatorik, liegt einfach auch daran, dass man diese Chancen erkennt, deutlich, sage ich mal, die Kreditbücher auszuweiten. Und wir, glaube ich, sind als DKB ein hervorragendes Beispiel dafür, dass man dieses Thema Nachhaltigkeit sehr gut auch monetarisieren kann. Sie haben es vielleicht gelesen, wir haben jetzt das dritte Rekordergebnis in Folge als DKB, und das hängt sehr viel auch mit dem Zinsüberschuss zusammen. Das heißt, wir haben sehr viele Kredite vergeben, und wir haben halt sehr viele Kredite vergeben die ausgelöst wurden durch die nachhaltige Transformation. Wir stehen inzwischen bei 20 Milliarden erneuerbare Energien Exposure, was schon sehr, sehr viel ist. Also, das kann ich, glaube ich, kurz zusammenfassen. Die Chance ist für uns auf der Bankenseite sehr, sehr groß. Der Finanzbedarf ist groß. Und die Frage, ist es auch ein Risiko, kann man wahrscheinlich nicht ganz ausschließen. Aber wenn wir jetzt nur, sage ich mal, jedes zweite Stadtwerk finanzieren würden und sonst nichts, dann hätten wir, glaube ich, an der Stelle tatsächlich ein größeres Risiko. Es ist ja nur eine der 7 Kundengruppen, die die DKB hat. Das sind viele auch Projektierer aus der erneuerbaren Energienwelt außerhalb der Stadtwerke dabei. Insofern ist das schon diversifiziert und wir sehen an der Stelle kein Klumpenrisiko. Und wir haben auch noch andere Felder, wie beispielsweise die Landwirtschaft oder die Immobilienbranche, wo wir auch sehr stark sind. Insofern freuen wir uns auf das Wachstum und sehen mehr Chancen und fast keine Risiken.
Das ist spannend zu hören. Wir dürfen ja vor allem das Ganze von der Seite der Stadtwerke hauptsächlich beobachten. Und da ist tatsächlich auch meine Wahrnehmung, dass es vor ein paar Jahren eine Zeit gab, wo viele Stadtwerke angefangen haben, selbst kleine und mittlere, sich eigentlich aus intrinsischer Motivation mit dem Thema Nachhaltigkeit zu beschäftigen. Dann kam irgendwann das ganze Thema CSRD, Nachhaltigkeitsberichterstattung, wo ja sehr viele Unternehmen von betroffen waren, gerade in der Energiewirtschaft. Und das dann doch gefühlt bei vielen diese intrinsische Motivation auch zum Teil wieder erstickt hat. Und kaum war dann mit dem Omnibus-Paket, Sie haben es angesprochen, im letzten Jahr die CSRD-Nachhaltigkeitsberichterstattung vom Tisch, haben dann viele alle Viere von sich geworfen und gesagt, okay, jetzt bin ich erstmal froh, dass ich mit Nachhaltigkeit nichts mehr zu tun haben muss, weil der Druck von außen wieder weg war. Gleichzeitig, auch das hatten Sie von angedeutet, ist dann doch auch unser Eindruck, dass die Haupttreiber mittlerweile, jetzt wo der regulatorische Druck weniger geworden ist, für das Thema Nachhaltigkeit bei Stadtwerken dann doch die Banken geworden sind. Sie haben schon gesagt, Sie wollen es auch nicht überhöhen. Es ist nicht so, dass Sie auf einmal die Guten geworden sind, die jetzt Nachhaltigkeit als Selbstzweck quasi betreiben. Aber dennoch ist mein Eindruck, Sie spielen jetzt eine ganz wichtige Rolle, um eben dafür zu sorgen, dass Nachhaltigkeit weiter auf der Agenda bleibt bei Unternehmen. Trügt der Schein oder sehen Sie das genauso? Haben Sie diese Rolle?
Ja und nein. Also ich würde sogar im ersten Teil ein Stück weit widersprechen, weil ich generell, also für mich war Omnibus das Unwort des Jahres 2025. Und warum? Weil es meines Erachtens eine gigantische Ablenkung war von dem eigentlichen substanziellen Kern, über den wir reden. Und deswegen gehe ich auch in der Diagnose nicht mit, die bei Ihnen so ein bisschen anklang, nach dem Motto, die regulatorischen Pflichten sind weg. Ja, es sind vielleicht für manche Unternehmen die regulatorischen Veröffentlichungspflichten weg. Aber ich sage das in vielen unserer Kundenveranstaltungen auch zu Stadtwerkevertretern. Ist der Kohleausstieg abgesagt? Hat irgendjemand die kommunale Wärmeplanung abgeblasen? Ist das Klimaschutzziel 2045 aus dem Grundgesetz verschwunden? Und das sind die eigentlichen Fragen. Und wenn man so über, oder gibt es erneuerbare Energienziele, 80% noch? So, also wenn ich so über Politik rede und wenn ich so über politische Weichenstellungen rede, dann hat sich durch Omnibus gar nichts verändert. Also null. Und das ist auch der zweite Teil meiner Antwort. Wenn sich das nicht verändert hat, dann gibt's neben uns Banken auch noch andere Treiber und die hängen nach wie vor mit starken politischen Weichenstellungen ab, die völlig abseits vom Omnibus sind. Aber ja, man konnte schon den Eindruck gewinnen, dass die Banken so ein bisschen die letzte Verteidigungslinie bilden. Das hat auch neben dieser strategischen Business-Chance, die ich vorhin skizziert habe, sicher auch was mit der Regulatorik zu tun, weil bei uns auf der Bankenseite gab es nun mal keine Erleichterungen. Unser Druck seitens Regulatorik ist wahnsinnig hoch und diesen hohen Druck geben wir auch weiter und das spüren unsere Kunden auch auf der Stadtwerke-Seite. Aber selbst wenn die kein Geld bräuchten und keine Bank hätten, die sie finanziert, selbst dann hätten sie diese Fragestellungen, selbst dann würden sie sich mit Wärmewende beschäftigen, mit Energiewende beschäftigen, mit Verkehrswende beschäftigen. Das sind alles Themen, die sind ganz fundamental für Stadtwerke, die sind ganz zentral für unsere Gesellschaft und die haben nichts damit zu tun, ob ich Datenpunkte in ein Template schubse, ja oder nein. Ja. Und das ist mir ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil wir immer so tun, ja, die Politik hat das Thema irgendwie abgeschrieben oder so. Nee, hat sie nicht. Sie hat an manchen Berichtspflichten ein Stück weit mehr gut oder schlecht oder recht herumgedoktert. Aber wie gesagt, solange wir nicht den Einstieg in fossile Energien wieder befördern, ja, solange gibt es ganz zentrale Aufgaben auf der Stadtwerke-Seite und die sind unabhängig von Banken.
Mhm. Genau, unser Eindruck bei dem, was wir beschreiben, ist tatsächlich häufig, dass es eher von der Compliance-Richtung wieder eher in die strategische Richtung gerutscht ist. Das heißt also Nachhaltigkeit wirklich als strategische Herausforderung für die Stadtwerke, aber sicherlich ja auch strategische Herausforderung für die Banken. Sie hatten den Druck auch angesprochen, der da auch auf Sie als Bank sozusagen ausgeübt wird. Vielleicht können Sie das nochmal etwas genauer erläutern. Wo kommt dieser Druck her? Was ist da die Motivation? Ist das die EZB, ist das die Bundesregierung, die das von Ihnen so möchte? Was ich jetzt wahrgenommen habe, beispielsweise Ende Januar, Wortungetüm, Bankenrichtlinien, Umsetzungs- und Bürokratieentlastungsgesetz, wo dann auch wiederum das Thema Nachhaltigkeit für Banken eine richtige Rolle spielt und Vorgaben macht. Was ist da der Hintergrund? Woher kommt das?
Kommt schon stark aus diesem Gedanken, dass sich auch Europa ein Stück weit verändern muss, dass man das Thema gerade CO2 als Bedrohung sieht, meines Erachtens auch zu Recht sieht. Und natürlich hat man im Zuge dieses europäischen Green Deals auch dem Finanzsystem eine sehr bestimmte Rolle zugewiesen. Und es ist jetzt, das spricht nochmal ein bisschen der Politikwissenschaftler in mir oder aus mir, das ist Politik ökonomisch betrachtet ja auch total smart. Ja, ich kann natürlich, was die Politik und Europa und Deutschland insgesamt auch tun, ich kann die chemische Industrie regulieren, ich kann die Automobilindustrie regulieren, ich kann die Immobilienbranche regulieren, das geschieht auch. Aber ich kann auch einfach eine Abkürzung nehmen und kann die Banken regulieren, weil irgendwann braucht jedes Unternehmen Geld. Und das das ist der Grund, warum wir so stark über Sustainable Finance reden. Es ist ganz bewusst so gewählt worden, dass man die Banken, und da gibt es jetzt, sag ich mal, ordnungspolitische Kräfte, die würden sagen, Banken missbraucht hat, um politische Ziele zu erreichen. Ich fühle mich gar nicht so missbraucht an der Stelle, ehrlich gesagt. Aber Banken sind natürlich und Geld insgesamt und Finanzströme sind natürlich insgesamt ein sehr, sehr großer Hebel. Und ein mächtiges Instrument. Und das hat sich, und Europa hat dieses Instrument sozusagen benutzt. Ja, und das ist einer der Gründe, warum wir Banken auch in diese Rolle gekommen sind. Das zweite ist, es geht natürlich ein Stück weit auch um die Resilienz dieser Geschäftsmodelle auf der Bankenseite. Und ich meine, zwischen dem Green Deal und Lehman, da war nicht so viel Abstand, ehrlich gesagt. Und man wollte natürlich schon auch seitens der Regulatoren und der Politik verhindern, dass Banken in Schieflage kommen und dass man deswegen die Resilienz auf der Finanzseite versucht zu stärken. Jetzt nehme ich mal so ein Beispiel. Es gab halt Ereignisse, auch wie das Ahrtal. Da wurden Werte vernichtet. Ja, und es kann im schlimmsten Fall dazu führen, wenn man jetzt eine Bank das alles gehabt hätte auf dem Kreditbuch und hätte das nicht irgendwie versichert gehabt oder versichern können, dann wird sowas auch mal ganz schnell, sage ich mal, bemerkbar im Kreditbuch einer Bank oder in der Gewinn- und Verlustrechnung einer Bank. Und das ist einer der Gründe, warum die Politik auch gesagt hat, ihr müsst euch da besser vorbereiten, ja, auf sowas wie Dekarbonisierung, auf Stranded Assets, auf Geschäftsmodelle, die vielleicht nicht mehr funktionieren in der Realwirtschaft, auf physische Risiken, die eure Kreditbücher belasten könnten oder eure Kunden belasten können. Und da vielleicht nur ein Beispiel. Ich meine, wir haben 6.000 Landwirte als Kunden. Ja, wenn die Mais oder Getreide anbauen in Regionen, wo es einfach nicht mehr regnet, dann macht es natürlich was mit den Cashflows, würde man da als Banker sagen, aber ich bin ja keiner. Ich arbeite ja nur in einer Bank. Aber das macht natürlich was mit Risiko, das macht natürlich was mit Cashflows. Das sind solche Überlegungen, da zwingt uns die Aufsicht dazu, diese Überlegungen anzustrengen und sozusagen uns besser vorzubereiten und uns zu wappnen auf einen Klimawandel, den man immer mehr auch finanziell merken wird. Ja. Deswegen ist es die Rolle der Banken, und die wurde uns sehr bewusst so zugetraut, oder wir wurden dazu verhaftet, könnte man auch sagen, und deswegen nimmt man das sehr stark wahr, auch im öffentlichen Diskurs.
Ja, das ist so angenehm, Ihnen zuzuhören und einen Überzeugungstäter zu hören, der glaube ich, auf dem Stuhl, auf dem er sitzt, genau richtig ist, weil er sowohl intern die Leute mitnimmt und überzeugen kann, als auch als Außenminister quasi auf Bühnen die Leute, glaube ich, gut mitnehmen kann. Das ist sehr angenehm und finde ich erfrischend auch, dass sie glauben, dass quasi mit den Zielen, die politisch gegeben wurden, gar nichts kaputt gegangen ist durch den Omnibus, dass wir weiter on track sind, einen weiteren Drive haben und auch, dass es eine gute Idee war, die Banken mit dieser Bürde des Weitertreibens in Anführungszeichen zu belasten.
Ob es eine gute Idee war? Es war eine bewusste Idee. Also wie gesagt, das hat nicht nur Freunde auf der Bankenseite. Ne? Ich habe da auch sehr viel kritische Gespräche geführt und manche würden das ablehnen, dass man das Finanzsystem dazu benutzt. Aber ich meine, wie gesagt, ich sehe es an uns, und es nervt mich so insgesamt in dieser Debatte, dass immer so ein Gegensatz konstruiert wird, sondern dem Motto, du kannst entweder nachhaltig sein oder wirtschaftlich erfolgreich. Ja, viele unserer Kunden beweisen das komplette Gegenteil, und die DKB ist, glaube ich, ein Musterbeispiel dafür, dass ich mit einem nachhaltigen Geschäftsmodell außerordentlich erfolgreich sein kann.
Super, und meine Frage zielt jetzt so ein bisschen genau dahin ab. Wie nehmen Sie die Entwicklung denn über die letzten 5 bis x Jahre wahr, hinsichtlich der Nachhaltigkeitsbemühungen bei der DKB selber, ne, als aber auch im Vergleich zu anderen Banken? Ist das Thema noch größer geworden als vor 5 Jahren oder vor x Jahren, oder ist es stabil geblieben? Und wie schauen Sie nach vorne? Wie erwarten Sie es nach vorne gerichtet? Wird das noch ein größeres Thema werden und noch wichtiger? Oder wird das insbesondere getrieben werden von weiteren politischen Entscheidungen auf deutscher, Brüsseler Ebene?
Ja, sowohl als auch. Also zum ersten Teil Ihrer Frage, rückblickend auf die letzten 5 Jahre, ist das Thema immer größer geworden. Ich mache das jetzt in dieser CSO-Rolle im 4. Jahr. Ich mache das Thema insgesamt seit 2018. Und ich muss schon sagen, die letzten 5 Jahre waren ein ganz anderes Niveau und es ist kontinuierlich nach oben gegangen. Von der kommunikativen Bedeutung, von der regulatorischen Bedeutung her, vom Business Impact her. Also ich kann alle Dimensionen anlegen und sagen, es hat eine ganz klare Kurve, Themenkarriere nach oben, was früher mal so ein bisschen, das hören immer viele nicht gern, aber so ein bisschen Kommunikationslala-Shishi war, ne, so einen kleinen CSR-Bericht, und dann hat man wieder mal so im Dorfverein einen Fußballtrikotsatz gespendet und hat das dann in seiner Nachhaltigkeitsbroschüre vermerkt. So, also man, da kam das Thema auch mal her, oder hat 3 Bäume gepflanzt und hat gedacht, man ist nachhaltig. Also daran kann ich mich auch noch erinnern. Ja. Und wenn ich dann so 5 Jahre weiter denke, dann hat das dramatisch zugelegt und hat zu Recht auch diesen Stellenwert bekommen, den das Thema auch verdient. Wie geht es weiter? Also ich glaube, es geht positiv weiter. Wie gesagt, für mich war es jetzt im letzten Jahr ein schwieriges Jahr, weil man das Thema sehr stark verteidigen musste. Und vor allem, es war also eine kommunikative Delle, ne, die meines Erachtens nie an der Substanz gerührt hat. Deswegen nochmal so, dass Deutschland die Ziele hat, die es hat, die sind unverändert. Und ich glaube, wir sehen auch gerade in den Tagen, wenn ich auf die Straße von Hormuz blicke, die hat es nochmal sehr, sehr deutlich gemacht, dass es sich auch lohnt, über diese Fragestellungen auch weiter nachzudenken, Omnibus hin oder her. Und dass natürlich jetzt wir sehr stark wieder über Energiepreise reden, dass wir über Versorgungssicherheit reden. Das sind alles Elemente, die sagen, okay, wir haben scheinbar unsere Geschäftsmodelle alle noch nicht so resilient aufgestellt, weil sonst würden wir uns nicht so täglich jetzt damit beschäftigen, was die Folgen sind. Und das gibt mir schon auch die Gewissheit, dass diese Fragestellungen eher noch zunehmen werden und sicher nicht kleiner werden. Und die Stadtwerke spielen meines Erachtens hier eine extrem zentrale Rolle, auch für das Thema, wie kommen wir weg von fossilen Brennstoffen. Das sind die Mitten, das sind quasi das Herzstück des ganzen Themas, auch in Sachen Versorgungssicherheit und Resilienz. ja, deswegen bin ich da sehr zuversichtlich. Und wir haben jetzt seit 2019 die fünfte Fassung unserer Nachhaltigkeitsstrategie geschrieben. Das ist schon sehr, sehr viel und das zeigt, glaube ich, auch so ein bisschen, wie das Thema hier auf der Bankenseite weiter Geschwindigkeit hat. Und ich bin mir sicher, dass ich noch die sechste und siebte und die achte Fassung dieser Nachhaltigkeitsstrategie sehen werde.
Ja, ganz bestimmt. Und dass das Thema weiter Zukunft hat, da bin ich auch 100% aligned. Gibt es denn aus Ihrer Sicht bei der Investition, bei Energieversorgung, in der energiewirtschaftlichen Assets bestimmte Typen, die spannender sind, aus dem Risikoprofil heraus, lieber reguliertes Geschäft, lieber Elektronen, lieber grüne Moleküle, lieber Speicher oder? Also gibt es da eine große, in der großen Vielfalt spezielle Assets, die Sie lieber haben, ne? Und ich spreche das Wort Risikoprofil bewusst an. Oder denken Sie, okay, wir als DKB geben dem Stadtwerk auch quasi das Geld auch für in Anführungszeichen risikobehaftetere Investitionen. Ich will gar nicht sagen aus Überzeugung heraus, sondern aber das muss auch jemand machen, das muss auch passen. Und wie passt das in Ihrem Gesamtportfolio dann zusammen?
Naja, wir haben schon ehrgeizige Ziele auf dieser Dekarbonisierungsseite. Ich meine, das ist das, was die EZB, also wir sind ein EZB-beaufsichtigtes Institut. Insofern haben wir das große Vergnügen, zweimal im Jahr der EZB unseren CO2-Fußabdruck für finanzierte Emissionen zu melden und auch bestimmte Emissionsintensitäten, gerade bei dem Thema Stromerzeugung. Insofern müssen wir regulatorisch und wollen es natürlich auch als Bank unseren CO2-Fußabdruck für unsere finanzierten Emissionen, also ein Kreditbuch über 100 Milliarden, ein Stück weit auch zu senken und orientieren uns natürlich am Pariser Klimaschutzabkommen und deswegen ist es nicht völlig egal, was man finanziert, um das vielleicht mal in der Deutlichkeit zu sagen. Das heißt aber nicht, dass es von der DKB nur Geld gibt für jemand, der schon komplett dunkelgrün ist. Ja, das sind die allerwenigsten. Also klar, die 20% oder die 20 Milliarden erneuerbare Energien, die wir finanzieren, wenn da ein Projektträger ist, der ausschließlich Erneuerbare macht, dann ist es natürlich dunkelgrün. Da gibt es auch keine Transition. Es ist sozusagen Bestandteil der Transition oder Mittel der Transition. Auf der Stadtwerke-Seite gibt es, glaube ich, sehr große Unterschiede, so wie ich das wahrnehme. Und da gibt es natürlich auch sehr, sehr viele Hausaufgaben. Manche sind schon weiter fortgeschritten bei dem Thema Dekarbonisierung. Manche, glaube ich, wird es jetzt gerade durch das Thema kommunale Wärmeplanung sicher auch nochmal an Fahrt aufnehmen. Und da bin ich eigentlich ganz, ganz zuversichtlich und da sind wir auch ganz offen. Also jetzt nur, weil jemand noch nicht vielleicht so weit ist. Wie gesagt, auch da greift nochmal, der hat dann wahrscheinlich noch einen größeren Finanzbedarf, was ja erstmal für eine Bank eine gute Nachricht ist. Und da helfen wir sicher auch und vielleicht ist es genau auch das Spannende an der DKB, durch diese große Expertise für erneuerbare Energien ist man natürlich auch auf der Stadtwerke-Seite ein sehr guter Gesprächspartner, weil man gerade den Umstieg Richtung Erneuerbare natürlich sehr, sehr gut kann als Bank und weiß, welches Projekt wie finanziert. Man hat viele Erfahrungswerte von Batteriespeicher bis schwimmende PV-Anlagen. Das kann man natürlich dann in diesem Stadtwerke-Segment sehr erfolgreich einbringen und das macht mich ganz zuversichtlich, dass da meine Kollegen, die Stadtwerke finanzieren, in nächster Zeit sehr viel zu tun haben werden, was für uns eine gute Nachricht ist.
Wir biegen zeitlich leider schon auf die Zielgerade unserer heutigen Folge ein, aber eine Frage, glaube ich, müssen wir auf jeden Fall noch stellen, mit Blick auch auf die Stadtwerke, über die Sie gesprochen haben, die wir auch tagtäglich begleiten dürfen. Die zentrale Frage, die sich tatsächlich die Stadtwerke stellen beim Thema ESG und Finanzierung, ist vor allem, wann sehe ich es denn an den Finanzierungskonditionen? Bekomme ich irgendwann einen Bonus bei meinen Zinsen bei Ihnen, wenn ich etwas grüner bin als andere oder vielleicht andersrum einen Malus, wenn ich es nicht bin? Können Sie dazu was sagen, wie das sich weiterentwickeln wird?
Jetzt dachte ich schon, jetzt kommt die Frage nach den Daten, weil die kommt meistens immer vorher, bevor die Frage nach der Kondition kommt. Also ich habe so 30, 40 Kundenveranstaltungen im Stadtwerke-Segment, glaube ich, in den letzten Jahren gemacht. Und da ist immer die Reihenfolge, was muss ich wissen? Also was will die Bank wissen? Welche Daten muss ich geben? Und das Kommt auch immer, ja. Weiß nicht, ob wir da dann noch vorbeikommen oder ob da dafür die Zeit nicht mehr reicht. Auf jeden Fall auch da werbe ich um Verständnis. Wir Banken müssen einfach sehr vieles wissen für unser Risikomanagement, für CO2, für alle Themen, die eine Bank so hat. Da kommen wir nicht ganz dran vorbei. Deswegen begrüße ich auch solche Initiativen wie VSME. Achtung, wird nicht ganz ausreichen. Wird es auch nach wie vor weitere Datenwünsche von Banken geben, auch wenn man sich daran orientiert. Aber zurück zu der Frage nach der Kondition, die immer eine sehr schwierige ist, ja, die man sich auch vor allem in der Öffentlichkeit dann immer schwer tut, die auch immer zu beantworten, weil es ja auch natürlich auch um Wettbewerb geht. Also ja, wir sind als EZB-beaufsichtigtes Institut jetzt schon verpflichtet, ein sogenanntes ESG Risk Adjusted Pricing vorzuhalten. Das heißt, unsere Finanzierungen haben bereits einen Preisabschlag oder Aufschlag inkludiert. Sieht denn der Kunde oder sieht denn das Stadtwerk in der Regel nicht? Ja, weil das sind immer noch vergleichsweise homöopathische Dosen, sage ich mal. Aber es gibt diesen Mechanismus in jeder zumindest EZB-beaufsichtigten Bank, die kenne ich alle sehr gut, die müssen das. Das sind natürlich jetzt nicht solche Ausschläge nach oben und nach unten, dass sofort ein Kunde sagt, oh, da kann ich das Geschäft nicht mehr machen oder oh, jetzt wird es ja super günstig für mich. Ja, und das ist eigentlich die Erwartungshaltung, die ich häufig spüre auf der Stadtwerke-Seite. Ja, manchmal aber, kann man das noch ein bisschen ausweiten über das Thema, man hat ein spezifisches Produkt, beispielsweise ein Green Loan oder Sustainability-Linked Loans, die haben dann vielleicht nochmal deutlichere Abschläge auch nach unten und ansonsten kann man nur sagen, das ist höchstwahrscheinlich, dass es auf der nicht so nachhaltigen Seite teurer wird. Ja, das ist wahrscheinlich der erste Mechanismus, den man als Geschäftsführer oder als Treasury-Verantwortlicher in einem Stadtwerk eher spüren wird, als die deutliche Entlastung nach unten. Die gibt es auch, aber die ist schon noch einigermaßen überschaubar. Ja, die wäre sicher anders, wenn wir sowas wie geringere Eigenkapitalvorgaben für nachhaltige Finanzierungen hätten. Aber das ist ja, das wird die nächste Podcast-Folge füllen, jetzt über den Green Supporting Factor zu sprechen, weil dann könnten wir natürlich noch viel, viel mehr nachhaltige Finanzierung auch vergünstigt an unsere Kunden weitergeben. Das sehe ich aber gerade politisch nicht. Deswegen ja, ist man wahrscheinlich die Kundenbetreuer werden das mit ihren Stadtwerke-Ansprechpartnern dann schon auch entsprechend diskutieren. Also man sieht den kleinen Effekt, er ist aber ein kleiner Effekt. Den kann ich auch nicht schöner reden, als er ist. So, das versuche ich gar nicht erst an der Stelle.
Wir haben Einblicke zum Schluss. Wir haben es, glaube ich, auch wirklich sehr gut zusammengefasst. Von daher würde ich sagen, sind wir auch am Ende unserer heutigen Folge angekommen. Hat uns sehr gefreut, dass wir uns da mit Ihnen austauschen konnten. Ich kann mir auch gut vorstellen, wie Sie es angedeutet haben, dass wir nicht zum letzten Mal über dieses Thema sprechen, vielleicht auch nochmal bei der einen oder anderen Gelegenheit gemeinsam in der Runde. Trotzdem vielen, vielen Dank, dass Sie gerade auch bei Ihrem sehr engen Kalender sich da die Zeit genommen haben, mit uns drüber zu sprechen und auch genau diesen Ausblick zu geben, wie geht es da auch weiter, was können auch die Stadtwerke vor allem dabei erwarten und wie geht es Ihnen da auch als Bank. Ich glaube, Sie haben auch sehr gut nochmal für etwas Verständnis geworben, dass Sie es eben auch nicht machen, weil Sie die Unternehmen ärgern wollen, sondern zum einen eben guter Gedanke dahinter steht und zum anderen, so nehme ich es zumindest auch wahr, Sie sich ja auch bemühen, die ja, Datenanforderungen etc. möglichst schlank zu halten für die Unternehmen. Ja, Lukas, würde ich sagen, wir kommen zum Ende.
Ich finde, es hat auch wieder total Spaß gemacht. Ganz anderes Thema mal wieder getroffen. Ganz vieles, was du nach vorne gedacht aus Überzeugung ist, was mich immer begeistert und was einen dann auch so nachhaltig zum Weiterdenken, Wortspiel, anregt. Vielen Dank, Herr Gruber, dass Sie dabei waren. Das war total super heute.
Ich danke Ihnen. Immer wieder gerne.
Das war unsere heutige Folge von Energie Weiterdenken, dem Energiepodcast der BET.
Und wenn euch die Folge gefallen hat, abonniert den Podcast überall da, wo es Podcasts gibt und teilt ihn in eurem Netzwerk.
Danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge. Tschüss.
Ciao.